Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Musik von Manfred Krug, gesungen von Rocco Schamoni. Wenn man von Allround-Künstlern und Könnern spricht hier in Deutschland, dann steht er ganz vorne als Musiker, Schauspieler, Entertainer und immer wieder Schriftsteller von schmissigen Büchern. Jetzt gibt es ein neues, einen Roman über die große Freiheit. Und genauso heißt das Buch und erzählt natürlich von der Reeperbahn in Hamburg. Dort wohnt Rocco Schamoni schon lange und heute hat er sich Zeit genommen, wird uns in dieser Lesartstunde begleiten, unterstützen. Willkommen nochmal im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Herr Schamoni, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich bin bereit.
Bei der Aufzählung Ihrer Talente und Interessen und Beschäftigungen fehlt noch diese, nämlich Clubbetreiber. In der Hafenstraße haben Sie den Golden Pudel Club geleitet, ein Musikclub bis vor 2 Jahren. Haben Sie sich auch so ein wenig in Ihren Roman eingefühlt? Dort wimmelt es ja nur so von Clubs, ziemlich andere so vom Profil her, aber immerhin, ne?
Ja, das ist eine andere Welt. Der Pudelclub ist ja, wenn man so will, ein Underground-Club der Kunst- und Popmusik-Gattung und hat mit dem Rotlicht eher wenig zu tun. Aber durch die Anwesenheit in St. Pauli kriegt man natürlich trotzdem viele Existenzen mit, die zwischen beiden Welten rochieren, sagen wir mal.
Am Anfang Ihres Romans Große Freiheit, da stellen Sie eine Personenliste. Das ist sehr hilfreich, weil es doch ein echt weit gespanntes Ensemble ist mit Chinesen, Babs und Hoddel Fascher, dem Schweinehans und Mauli und Icke Braun und vielen, vielen anderen. Im Zentrum aber steht Wolfgang Wolli Köhler. Seine Geschichte erzählen Sie und diesen Wolli Köhler gab es wirklich. Wer war denn dieser Wolli?
Wolli war ein Hippie-Bordelier, würde ich mal sagen. Also er selber hat immer wieder, um's zu vereinfachen, gesagt, dass er Puffboss war. Gleichzeitig war er aber ein Freak, der sich für Kunst, für Politik, für Literatur interessiert hat und sein Bordell zum ersten kommunistischen Puff der Welt machen wollte. Das hat er 1972 2 Jahre lang probiert, das hat leider nicht funktioniert. Das weist aber ein bisschen in die Richtung seines Wesens. Also er war kein klassischer Zuhälter, wie man das so denkt. Das hat er weit von sich gewiesen, sondern er war Puffboss mit politischer Vision.
Sie haben ihn noch kennengelernt, er ist vor 2 Jahren gestorben mit über 80. Wie hat er denn auf dieses Vorhaben reagiert, einen Roman über ihn zu schreiben?
Gemischt. Er hat mich immer wieder angestoßen und dann hat er mich wieder gestoppt. Dann hat er gesagt, ich will eigentlich gar nicht, dass du mein Leben beschreibst, weil das wird nachher womöglich ganz anders, als es gewesen ist. Und dann hat er wieder gesagt, ich übergebe dir alles. Du bist der Einzige, der das Material von mir kriegt. Und ich wusste immer nicht, soll ich jetzt weiterschreiben oder soll ich nicht? Und ich habe Interviews aufgenommen. Und ich habe es am Ende dann als Auftrag begriffen, mit allem, was ich von ihm habe. Ich habe ja ganz viel aus seiner Wohnung gerettet an Nachlass, dieses Bild zu beschreiben, so genau wie ich kann.
Er ragt ja wirklich extrem heraus aus diesem Milieu als Persönlichkeit. Sie haben es uns schon geschildert, Herr Schamoni, so dieser Mann mit intellektuellen Interessen, der gelesen und geschrieben hat. Ein Maler war er auch und politisch, ja, wie gesagt, linksstehend. Eigentlich hätte er ein prima 68er-Revolutionär werden können. Wie kam denn aber dieser Wolli mit dieser Szene zurecht, in der er auch das Faustrecht regierte? Sie beschreiben das oft drastisch in vielen Szenen, ja, wo also das Blut fließt und ja, wo es alle Arten von halb bis hochkriminellen Typen gibt und gab.
Das ist echt merkwürdig bei ihm, weil der war weder groß noch stark. Der war also 1,68 oder 1,65 groß und echt ein Hemdchen. Und wie der das geschafft hat, zwischen all diesen harten, vor Testosteron nur so spritzenden Männern zurechtzukommen und nicht eingedampft zu werden, ist mir ein totales Rätsel. Der hatte einen enormen Witz und eine große Offenheit und war, glaube ich, sehr standfest, was Trinken und jede Art von anderen Substanzen anbelangt. Und vielleicht hat das die anderen überzeugt. Er war einfach ein Typ, der eine Aura hatte, schnell war, ziemlich humorvoll und irgendwie hat er das geschafft, da in diesem Feld zu überleben und sogar noch erfolgreich zu sein.
Wie ist er denn mit den Frauen umgegangen? Ich meine, heute ist sozusagen Prostitution, Reeperbahn steht irgendwie so als Synonym für auch sozusagen für Demütigung und von Frauen und es ist Gewalt getrieben. Also man hat ja irgendwie keinen Ruf, wenn man sozusagen Zuhälter ist oder Puffbesitzer.
Ja, das ist eine merkwürdige Mischung bei ihm gewesen. Also er selber, wenn man ihn so kennengelernt hat, würde man nie davon ausgehen, dass er überhaupt jemals Gewalt angewendet hat. Er hat auch mit seiner Frau Linda bis zu ihrem Lebensende total treu zusammengelebt. Aber in Interviews hat er auch gesagt, die Alten haben ihm zu Beginn seiner Karriere in den 70ern gesagt, er solle doch ab und zu mal zulangen, sonst hätten die Frauen vor ihm keinen Respekt. Das hat er angeblich auch gemacht und hat dann gemerkt, dass das nichts bringt oder ihm nicht steht und hat das beendet wieder. Während Andrea da, es gibt ja wahnsinnig krasse Gewaltauswüchse, gerade im Rotlichtmilieu. Ich glaube, das war nicht sein Weg. Aber ich glaube, er wird es ausprobiert haben. Und ich muss im zweiten Teil dieser Trilogie diesen Gewaltaspekt in seinem Leben auf den Zahn fühlen.
Das ist sozusagen die Zukunft. Es soll ja weitergehen mit Wolli. Oder Sie wollen, planen ja sogar eine Trilogie. Jetzt in diesem Roman fangen Sie an mit den Jahren so ab 1968. Und das war ja auch die Zeit, muss man
sich...
Ab 1960, genau. Es war... aber auch ja, die Zeit muss man sich immer vergegenwärtigen, als Prostitution und Pornografie in Deutschland noch verboten waren. Ne? Also Ihre Figuren, wie Sie sie zeichnen, die verstehen sich durchaus da auf der großen Freiheit als wirklich Freiheitskämpfer auch gegen eine spießige Moral, auch eine spießige Sexualmoral vor allem. War das tatsächlich so? Muss man sich die große Freiheit damals auch so ein bisschen als revolutionäre Zone vorstellen?
Nee, ich glaube, dass das Prostitution zu allen Zeiten, auch in dieser Zeit, ein mehr oder weniger Ausbeutungs- oder Selbstausbeutungsgeschäft ist. Aber es gab Leute in diesem Milieu, die erkannt haben, dass man dort und in der gesamten Gesellschaft Grenzen einreißen kann. Also zum Beispiel, was die Vorführung von Erotikfilmen anbelangt. Mhm. Das hat Wolli tatsächlich in seiner Wohnung zu Hause gemacht. Und die Sexualmoral war in Deutschland rigide zu diesem Zeitpunkt. Also es gab überhaupt gar nichts, bis Beate Uhse in Flensburg ihr erstes Geschäft aufgemacht hat und da gab es so ein paar Kuschelfilmchen zu sehen. Sowas gab es nicht, das war streng verboten und Wolli hat dann in seinem Wohnzimmer ein kleines Pornokino aufgemacht und das tatsächlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und das war eine totale Sensation. Heutzutage geht da niemand mehr hin, das macht man alles zu Hause vor YouPorn, vermute ich, aber damals ja. war das ein Loch in der Wirklichkeit.
Es gibt ja ganz viele Lokal- und Zeitkolorite in Ihrem Roman, Herr Schamoni, John F. Kennedy, der Mauerbau, die Spiegelaffäre, die große Flut, aber auch die Eröffnung des ersten Sexshops von Beate Uhse, Sie haben es schon gerade erwähnt. Wie haben Sie sich eigentlich so dieser Zeit genähert? Wie recherchiert man diese frühen Jahre der Reeperbahn? Geht man da ins Zeitungsarchiv oder?
Nee, ich habe einfach einen Stapel von 60 Büchern angesammelt von verschiedensten Freunden, bekannten Leuten, unter anderem Fotobücher von Günter Zindt und Popmusikbücher von Ulf Krüger, meinem ehemaligen Produzenten und habe mir wahnsinnig viele Tipps geben lassen und dieses Sammelsurium an Büchern wurde immer breiter und größer und ich hatte also eine große Datenbank, wenn man so will, literarische Datenbank, auf die ich zurückgreifen konnte. Ich habe mir das alles durchgelesen, alle Fakten rausgeschrieben, an eine Wand gepinnt, eine 5 Meter breite Pinnwand, die Daten in kleinen Zettelchen dort angebracht, um einen Zeitstrahl zu haben und habe so langsam so ein ziemlich schwieriges Geflecht an Ereignissen strukturieren können.
Und stand auf einem dieser Zettel auch das Wort cool?
Ja, das hatte ich immer im Hinterkopf, dass ich Amerikanismen am Anfang vermeiden muss, weil man schreibt selber, wenn man in Jugend- oder Szenesprache sich ausdrücken will, gerne in Amerikanismen. Aber 1960 gab es das noch nicht. Da gab es das Wort cool nicht. Da gab es vielleicht angesagt, aber nicht cool.
Das ist eine ganz, ganz hübsche Episode, wie Sie schildern, wie Wolli zum ersten Mal das Wort cool hört und sagt, was meinst denn du? Was ist denn damit gemeint?
Ne? Genau.
Es kommt natürlich im Zusammenhang mit der Musik, dem Rock'n'Roll, der auf der großen Freiheit erstmals groß wird in Deutschland, kann man ja wirklich sagen, mit dem Star Club dann am prominentesten. Aber schon zuvor gab es mehrere Clubs, den Kaiserkeller, wo die Beatles erstmals auftraten zum Beispiel. Den rufen sie Erinnerung. Wolli sieht die Beatles und sagt, oh Gott, eine Kinderband, die wären nie was. War das tatsächlich so? Hat er das Ihnen so erzählt?
Also er hat mir vor allen Dingen, dass also die exakten Fakten und die Wortlaute mit den Beatles sind alle aus der Quelle Icke Braun, der ja auch in diesem Buch mitspielt. Das ist ein alter Freund von mir, der jetzt auch schon über 80 ist und den ich mit 18 Jahren schon kennenlernen durfte an Lütjenburg an der Ostsee. Und der hat mir diese ganzen Wortlaute übermittelt, auch die Gespräche, die teilweise in dem Buch stattfinden. Aber Wolli war eher ein jemand, der den Beatles quasi bei Konzerten begegnet ist. Der hat die privat vermutlich nicht getroffen. Mhm. Was ich weiß, ist, dass er Tourbegleiter für den Star Club auf Tournee war und die von mir beschriebenen Geschichten über die Begleitung auf Tournee bei Gene Vincent, die hat er zumindest mir erzählt, die hat es so gegeben.
Und dann im Star Club ist John Lennon tatsächlich einmal nur in Unterhosen mit einer Klobrille um den Hals aufgetreten?
Das sind Fakten aus Ulf Krügers Büchern. Das sind Fakten, die, glaube ich, in dem Fall, das hat, glaube ich, Horst Fascher erzählt. Der hat das erlebt und auch beobachtet.
Hoddle Fascher.
Hoddle, genau. Also eigentlich Horst, aber Hoddle Fascher, richtig, genau.
Es sind die frühen 1960er Jahre, wie gesagt, und eben auch die frühen ersten Jahre von Wolli Köhler auf der Großen Freiheit. Es ist aber auch ein Hamburg-Roman geworden, ne, Herr Schamoni. Da haben Sie doch viel Zeit und Liebe drauf verwandt, sich diese Zeit nochmal ins Bild zu setzen.
Ja, ich will damit gar nicht Hamburg Werbung machen und ich will auch allen Zuhörern sagen, wenn sie nach Hamburg kommen wollten, um dem auf den Grund zu gehen, was sie in dem Buch gelesen haben, es gibt das alles nicht mehr. Also ich bin gehöre nicht zum Hamburg Tourismus-Marketing. Im Gegenteil, ich möchte warnen, das ist alles weg. Aber dieser Zeitpunkt 1960 bis 1970 oder bis 75, das war ein sehr spannender Zeitpunkt, vor allen Dingen die frühen 60er, weil durch den Star Club kamen Bands nach Hamburg, die es in dieser Formierung in Hamburg und in Deutschland nie wieder gegeben hat. Also Sie müssen sich vorstellen, der Star Club war zu diesem Zeitpunkt einer der drei coolsten Clubs der gesamten Welt. Verstehen Sie? Also das war nicht einfach nur in Deutschland ein okayer Club, sondern es sind die ganzen großen, die größten amerikanischen Stars bis auf Elvis Presley nach Deutschland gekommen, weil sie in diesem super, super, super angesagten Club spielen wollten. Das muss man sich mal vorstellen. Das war auf Augenhöhe mit New York. Das war wirklich ein angesagtes Ding. Und das ist eine spannende Sache.
Werden wir denn davon auch weiterlesen in den nächsten Bänden? Sie haben schon gesagt, es soll weitergehen mit Wollis Geschichte. Es soll eine Romantrilogie am Ende sein. Sitzen Sie schon an der Fortsetzung?
Ja, ich sitze an der Fortsetzung im zweiten Teil, aber ich verirre mich am Anfang, wenn ich ein Buch anfange, häufig über hunderte von Seiten und laufe in falsche Richtungen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die von mir bis jetzt geschriebenen 60 Seiten gut oder richtig sind. Vielleicht muss ich wieder von vorne anfangen. Ich suche da ewig lange, bis ich den Ton gefunden habe. Begonnen habe ich.
Dann drücken wir auf jeden Fall dafür die Daumen. Aber erstmal Glückwunsch und alles Gute für diesen ersten Teil, Herr Schamoni. Die große Freiheit, der neue Roman von Rocco Schamoni, ist bei Hansa Blau erschienen. 288 Seiten der Umfang, 20 € der Preis.